Als Jesus auffuhr gen Himmel, blieben seine Jünger zurück, eine kleine Gruppe, ihr seid noch mehr. Und mit dieser kleinen Gruppe hat der Herr eine Mission begonnen, die die ganze Welt erobert hat. Sie kamen mit etwas zusammen, mit dem Heiligen Geist. Es waren einfache Männer. Frauen kamen dazu. Die erste Gemeindegruppe waren so bei 120 in der Gebetsversammlung. Und das war der Start, das Zusammenbeten und sich ausrichten, dass der Heilige Geist durchbricht. Man unterschätzt das traditionelle Gebet, wenn es mit dem Geist Gottes zusammenkommt. Aber es ist bisher noch nie etwas geschehen auf dieser Erde, es sei denn, es wurde darum gebetet. Denn wir haben gestern Abend zum Schluss betrachtet, dass Jakobus sagt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ich erinnere mich an ein einschneidendes Erlebnis als 14-Jähriger, als wir ein Teil davon werden durften, was man später Jesus-People-Bewegung nannte. Und bevor diese Gnade über uns kam, war unser kleiner Jugendtreff mit 5 Jugendlichen nicht attraktiv. Wir gingen nur dahin, weil unsere Eltern das wollten, mein Bruder und ich. Und ich glaube, das ist einfach schlimm, wenn man so viel Widerstand in sich spürt, im Namen Jesu zusammenzukommen. Ich weiß, dass die Gemeinden in Amerika damals getrauert haben, weil ihnen die jungen Leute wegliefen und in diese Flower-Power-Bewegung abwanderten. Musik, Freiheit. Und dann kamen noch die Drogen dazu. Damals unzählige Eltern haben gelitten, dass ihre Kinder den Weg Gottes und den Weg des Herrn verlassen haben, die Gemeinde verlassen haben. Aber sie haben sich entschieden, nicht in der Trauer zu bleiben, sondern mit dieser Trauer zu Jesus zu gehen. Und wir wissen aus dieser Zeit der Kirchengeschichte, viele Bücher sind darüber geschrieben worden, wie sich die Eltern zu Gebetsversammlungen getroffen haben. Wie Elternpaare, Väter und Mütter zu Hause in der Stube gerungen haben um ihre Kinder. Und es war eine Antwort des Himmels, dass sogar das rüberschwappte nach Europa und auch in dieses kleine Städtchen Buchholz, wo unser Vater uns immer hinfuhr zum Jugendtreff, wo auch 3 demotivierte Jugendlichen waren, die von den Eltern her dorthin gebracht wurden. Und wie wir plötzlich zueinander kamen und unsere Fehlverhalten, unsere Antipathie, unser Desinteresse am Nächsten eingestanden haben und wie daraus der Geist der Gemeinschaft kam und der führte uns in den Wunsch, zusammen zu beten, ohne Jugendleiter, ohne pastorale Motivation. Es war das Werk des Geistes Gottes. Und in diesen Gebetsabenden, die dann auch Nächte wurden, haben diese 5 Jugendlichen eine Ausgießung erlebt, was in Amerika begann. Wir haben das damals noch nicht begriffen, aber es berührte unsere kleine Gruppe auch. Und danach, als wir diese Ausgießung der Kraft Gottes, und ich war schon geistgetauft als 11-Jähriger, aber das war so stark, das in der Gemeinschaft zu erleben, die auch zusammenblieb, Das Hauptergebnis war, wir sind losgegangen und haben Jesus verkündet. Haben eine kleine Band gegründet, haben beim Schuldirektor nachgefragt, ob wir in der großen Pause am Samstag auftreten können. Damals ging das noch. Und haben dort in der großen Pause, die 30 Minuten dauerte, 3 Lieder gesungen und von unseren Erlebnissen mit Jesus erzählt. Und zur Lord's Party eingeladen, Samstagabend, und sie kamen. Sind zur Diskothek gegangen, haben die Leute rangeschleppt. Und sie kamen. Und so kam einer nach dem anderen zum Glauben. Und die Alten in der Gemeinde freuten sich. Haben sie doch gebetet. Ich weiß nicht, ihr lieben älteren Geschwister, gehöre ja dazu, mit meinen fast 69 Jahren. Wie ist das so mit dem Beten? Habt ihr noch Ziele beim Beten? Wie geht es euren Kindern? Wie geht es euren Enkelkindern? Sind sie auf dem Weg des Herrn? Sind die Gebete eingeschlafen? Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Es ist so, wenn wir beten, fangen wir an, den Arm Gottes zu bewegen. Und wenn wir den Arm Gottes nicht bewegen, wird beim Beten der Heilige Geist kommen und die Hindernisse in unserem eigenen Leben aufzeigen, wo wir falsch liegen, wo wir uns versündigt haben, wo wir mit dem Finger auf andere gezeigt haben, schlecht über sie geredet haben, wo wir gerichtet haben. Und das nimmt er uns weg, denn er versteht es, uns von Sünde zu überführen. Und wenn wir dann davon frei sind, wird das Gebet auch leichter. Es geht tiefer aus dem Herzen heraus, die Blockaden gehen weg und sind engagierter. Ich hatte den prophetischen Impuls eben bei der Lobpreiszeit, euch das zu sagen. Hol die Gebete, die eingeschlafen sind, für deine Kinder und Enkelkinder wieder raus. Wer sonst kann so engagiert beten wie ein Vater für seinen Sohn? Eine Mutter für ihre Kinder. Und wenn man dennoch sieht, dass die Enkelkinder von ihren Eltern auch nicht so stark im Gebet unterstützt werden, wer kann das besser tun als die Großeltern? Wir dürfen, wenn wir uns Gott nahen, sicher sein, dass er uns belohnt. Das hat er versprochen im Testament. Und ich bin nur ein Briefträger und ich sage euch das. Der Herr kennt euch, er weiß, wie es um dein Gebetsleben steht. Du kannst das abhaken, kannst das wieder vergessen, was ich dir jetzt sage. Aber wenn du glaubst, dass Gott Menschen schickt, wie damals die einfachen Jünger, wie er einen Missionar namens Paulus losschickt, Barnabas, Silas, wie sie alle hießen, dann könnte es doch auch sein, dass er den Ingolf Elzel schickt, um dir das zu sagen. Warum? Weil er deine Kinder mehr liebt als du. Deine Enkelkinder mehr liebt als du. Aber mit der Liebe des Geistes Gottes würdest du auch göttlich lieben. Du würdest ganz anders dich eingeben, diese Dinge zu ändern. Wir haben ja nur 3 Dimensionen, nach oben, zur Seite und dort unten. Aber wenn Gott euch die Augen öffnen würde, was geschieht, wenn wir biblisch beten? Ich beschreibe euch das, ich durfte das sehen. Dann sammeln sich bei den Betern zunehmend Engel des Herrn, Kampfengel. Und vertreiben Mächte aus den Gebieten und über dem Haus des Herrn und öffnen mehr und mehr in diesem geistlichen Kampf, wenn wir anhalten im Gebet, den geistlichen Raum. Und dann können die Antworten des Herrn kommen, sich lagern auf die Gemeinde des Herrn. Ich beschreibe euch mal aus der Heiligen Schrift so einen geistlichen Kampf aus dem Leben von Daniel. Daniel war vor Gott, er war ein hoher Beamter, er war zwar ein Gefangener mit vielen anderen aus Israel, seinem Heimatvolk, dort im Persischen Reich. Babylon hieß es damals. Und die Regierenden haben gesehen, da sind kluge Köpfe, und Daniel war einer und war da hochgekommen in den Regierungsaufgaben. Nicht zum Ministeramt, aber so fast. Und er sehnte sich, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird, was vom Krieg zerstört war. Wenn man so viel schreckliche Dinge erlebt, so geht es unseren Schwestern und Brüdern in der Ukraine auch, fragt man sich, was bringt die Zukunft? Wie geht das weiter? Und so hat Daniel sich vor Gott, er hatte die Gewohnheit, mehrmals am Tag sich auf die Knie zu begeben, was übrigens nicht nur eine gute Leibesübung ist, sondern auch Demut ausdrücken kann, wenn man sich hinkniet vor Gott. Und hat gesagt, zeig mir, Herr, deine Verwaltung. Wie geht das weiter mit uns? Was ist mit den Völkern? Du bist doch der Herr aller Menschen. Und das Gebet hat er losgeschickt und es kam keine Antwort. Nicht nur Stunden vergingen, Tage vergingen. Und dann, nach gut 3 Wochen, kriegt er einen Besuch von einem Engel. Er erschrickt kurz und der Engel sagt, fürchte dich nicht. Daniel, du geliebter Sohn, in dem Moment, als du gebetet hast, hat Gott mich losgeschickt, dein Gebet zu beantworten. Stell dir das mal vor. In dem Moment, wo du Gott bittest um etwas, schickt er schon die Antwort. Daniel hat aber, weil die Antwort nicht kam, nicht aufgehört und gesagt, er hat keinen Zweck. Wir beerdigen bestimmte Gebetsanliegen nach einer Zeit. Sondern er hat angehalten im Gebet, angehalten im Glauben. Das wiederum ist Verwaltung der dienstbaren Geister, die die Bibel Engel nennt, die sich für uns einsetzen, damit die Antwort Gottes wiederkommt, zu uns kommt. Und der Engel, der aus dieser Dimension kam, sagte, der Fürst von Persien widerstand uns im Lufthimmel und verhinderte, dass die Antwort Gottes schnell zu dir kommt. Und so haben wir gekämpft und ich vermochte nicht, ihn zu vertreiben. Es war ja ein Weltreich, da sammelt die Finsternis besonders ihre Kräfte, um zu herrschen an den Menschen und durch die Gedanken der Menschen. Aber dann habe ich den anderen Erzengel dazu gerufen, Michael, und er kam und half mir mit seinen Engeln, weil du angehalten hast im Gebet, ist der Arm Gottes bis zu dir runter und hat eine Freiheit geschafft, sodass der Geist auf dich fiel. Ich weiß, als wir jungen Leute in unserem Jugendkreis diese Ausgießung des Geistes bekamen, war das nicht, weil wir so tolle Beter waren. Ich wusste später, je mehr ich die jüngste Kirchengeschichte studierte später, da waren Beter. Da waren Beter in anderen Ländern, die haben für die junge Generation gerungen. Denn die junge Generation, die will Echtes. Die will nicht Tradition, die brechen ja gerne mit Tradition. Sie wollen Reales, Echtes erleben, wenn man nur hört, dass Gott lebt, aber Gott nicht erfährt, dann ist es schwer zu glauben, dass es einen Gott gibt, der hilft. Und als diese Kraft des Geistes über uns kam, kam dann natürlich auch die Sehnsucht nach den übernatürlichen Fähigkeiten. Wir haben den Mut bekommen, vor anderen Menschen klar zu sprechen, dass Jesus Christus der einzige Weg zu Gott ist. Und dass man nicht mit einer Kirchenmitgliedschaft in den Himmel kommt, sondern dass man eine persönliche Beziehung zu Jesus braucht, um in den Himmel zu kommen. Und das kann nur du selbst entscheiden, ob du eine persönliche Beziehung mit Jesus wünschst und erbittest oder nicht. Wenn aber jemand von euch, Jakobus 1, Vers 5, an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt, merkt ihr die Großzügigkeit, und keine Vorwürfe macht, dass wir so dumm sind. Und sie wird ihm gegeben werden, was? Die Weisheit. Ja, bitte aber, bitteschön, und jetzt kommt's, im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Und ich habe euch extra mal diese Dimension, die wir nicht sehen, vor Augen geführt, auch mit dem, was die Bibel über Daniels Gebetserlebnis aufgezeigt hat, um euch deutlich zu machen, wenn ihr anfangt zu beten, und wie schön ist es, wenn ein anderer auch noch da ist, denn wenn zwei sich zusammentun im Gebet, dann liegt eine besondere Gnade und Verheißung drauf. Wenn du Single bist, dann such dir jemand anders, der auch so gesonnen ist wie du und bete für Dinge, die auf deinem Herzen sind. Ihr könnt euch gegenseitig helfen. Aber das Normale ist oft, dass man bei sich anfängt, das eigene Leben, die Ehe, die Kinder, wenn welche da sind, die Enkelkinder, da setzt man an. Und dann kommt auch die Gemeinde, dass man für die Gemeinde sich einsetzt, denn das ist ja letztendlich unsere zweite Familie. Und wenn ihr betet, nicht zweifeln, darf ich das mal so sagen, sondern wenn ihr betet, sollt ihr schon wissen, in dem Moment habe ich schon meine Antwort losgeschickt. Jetzt stellt euch vor, ich nehme das Beispiel von Geschenken. Ja, die Engel haben alle solche viele Geschenke verpackt auf deine Bitten hin und sind unterwegs. Und jetzt kriegen sie Widerstände. Jetzt gibt es Stau in der unsichtbaren Welt. Geht nicht weiter. Kampfengel kommen. Der betet immer noch, der wartet noch auf uns. Und jetzt sind sie fast bei dir und du hörst auf zu glauben und fängst an zu zweifeln. Dann müssen die wieder umdrehen. Und jetzt sage ich noch was Schlimmeres. Das habe ich in Afrika gelernt, die ja zur Spiritualität eine ganz natürliche Beziehung haben, durch ihren Voodoo-Zauber, wo die da so groß werden in ihren Bush-Religionen. Die haben auf die Frage, warum können Wahrsager, warum können sogenannte spiritistische Heiler tatsächlich Wunder tun? Und ihre Erklärung ist nach Daniel-Erlebnis, wenn die Beter unten von ihrem anfänglichen Glauben übergehen in Lauheit und Zweifel, dann können die dämonischen Kräfte, die gefallenen Engel, den Engeln die Geschenke wegnehmen und ihren Leuten geben, sodass auch sie heilen können. Das ist deren Auslegung. Ich bin Europäer, ich habe ein bisschen Mühe damit, aber ich kann es nicht ganz vom Tisch wischen. Denn wenn etwas Gutes geschieht, muss es doch von oben herabgekommen sein. Wenn aber von euch jemand Mangel hat, ob es nun die Weisheit ist oder anderes, was wir eben angedacht haben, er bitte im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. So sagt auch der Apostel Paulus in 2. Korinther 4,16, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, ich grüße die 60-plus-Generation unter uns, es ist ja so, ich stecke da ja auch nur drinnen im Leib, ich habe mir den nicht ausgesucht, man muss mit dem klarkommen und innerlich bin ich doch ewig, ja klar, ich bin ewig, ich fühle mich ewig, das Einzige, was altert, ist dieser Leib. Paulus sagt später, der wird abgelegt wie ein alter Mantel. Das habe ich mal gemacht bei einer Beerdigung. Da habe ich meinen Mantel genommen, ins Grab geschmissen. Ich sage, so läuft das hier. Unser Körper ist hinfällig, aber innerlich, wenn wir mit Jesus verbunden sind, werden wir von innen her erneuert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was für eine wunderbare Botschaft. So wird doch der innere Tag für Tag erneuert, heißt es hier, wenn auch der äußere Mensch verfällt. Und deswegen ist Alter, sprechen wir meine Generation an, ist überhaupt keine Ausrede, geistlich schwach zu werden oder geistlich den Eifer zu verlieren. Ja, wir können das so. Ne? Irgendwie sind wir auch so rentnermäßig trainiert. So, jetzt sollen mal die jungen Leute. Du, das Volk Israel wäre heute noch in Ägypten. Du, hätte der Mose gesagt, dann sollen mal die jungen Leute. Der hätte das mit seinen 80 Jahren abgewunken, gesagt, ja, hört sich gut an, aber da, aus dem Alter bin ich raus. Was für ein Unsinn. Wenn der Geist Gottes uns doch solche Möglichkeiten gibt, im Namen Jesu, dem Vater im Himmel, der alle Macht auch an Christus delegiert hat, zu bitten, und wir bitten doch nicht selbstsüchtig, wir beten für das Leben unserer Kinder und Enkelkinder, wir beten für unsere Brüder, Familie, unsere Schwester und so weiter. Das sind doch gottgefällige Gebete, dass sie ihn erkennen und eine persönliche Beziehung zu Jesus bekommen. Deshalb ermatten wir nicht, was mir zeigt, dass man in bestimmten Gebieten geistlich wirklich stärker sich eingeben muss, um eine Freiheit im Geiste zu bekommen. Und ich kann das sagen, ich bin ein Zeuge davon. Ich bin ja fast am jedem Wochenende, jetzt gerade ist Sturm- und Drangzeit, wo die Gemeinden sehr viele Seminare und Konferenzen durchführen, auch Pastorenkonferenzen, dass man an manchen Orten kommt und es ist so leicht, wo war ich letztes Wochenende? Bei den Zigeunern in Köln, meine Roma. So, die sind einfach auch von dem Leid, das sie hier in Deutschland auch erlebt haben, nicht nur im Zweiten Weltkrieg unter Hitler, sondern auch danach, so da ausgrenzt, auch Zigeuner, sind die schon mal nach innen gerichtet und stützen sich gegenseitig. Und dann, wenn sie dann auch noch fromm werden und eine eigene Kirche aufbauen, dann werden sie noch mehr verargwohnt. Und so sind sie zusammen fast täglich und stützen sich nach der Arbeit, essen zusammen Armbrot in ihrem Gemeindehaus. Und das ist so eine Atmosphäre der Einheit, der Gemeinschaft. Da war der Himmel offen. Da ist ein Wunder nach dem anderen geschehen, ohne große Mühe. Und dann war ich das Wochenende davor, sage ich euch nicht wo, da dachte ich, ich predige im Betonbunker. Du. Und wenn ihr mich nach meiner geistlichen Einschätzung fragt, ihr braucht mehr geistlichen offenen Himmel. Und es würde schneller kommen, wenn mehr mitmachen. Darin müsst ihr euch eins werden. Und ihr müsst die überreden, die wichtigere Dinge zu tun haben an diesem Abend und deswegen nicht hier sein können oder wollen, die müsst ihr überreden. Und sagen, mach mal mit. Wir haben doch großartige Ziele mit ewiger Verheißung. Macht mal mit. Wir brauchen euch. Wir brauchen dein Gebet. Und der Herr hat doch eine Verheißung gegeben, wenn man sich in seinem Namen zum Beten versammelt. Mach mal mit. So, wenn ihr alle Multiplikatoren seid in diesem Punkt und sagt, wir bewegen den Arm Gottes. Ich war mal aus bautechnischen Gründen, wir waren da in einem Projekt drin, recht früh im Gemeindehaus, morgens gegen halb sechs war es. Da gucke ich da in den einen Jugendraum, der schon fertig war, da waren da 12, 13, 14 junge Leute von uns. Sag, was macht ihr hier? Wir treffen uns zum Frühgebet. Ich sage, wie ist denn da drauf gekommen? Ja, wir haben uns so verabredet. Und ich sage, was habt ihr vor? Pastor, wir reißen dem Teufel den Schwanz aus. Ja, die jungen Leute, die haben ihre Sprache. Aber ich weiß, was sie meinten. Sie wollten die Werke der Finsternis zerstört sehen. An ihren Schulfreunden und kennen ja ihre Leute da aus dem Gymnasium, wer da schon an den Mariana dranhängt und was weiß ich und heimlich dies und das macht. Und sie wollten nicht zusehen, dass das einfach so seinen Lauf nimmt. Sie haben sich dagegen gestellt im Gebet. Und ich meine, solange dein Herz schlägt, kannst du das auch. So, wir haben heute Nachmittag mit der Leiterschaft zusammengesessen und ich habe zwei Begriffe genannt. Es gibt Leute, die haben eine Sicht, eine Vision, das sind Unternehmer. Die gibt es auch bei den Betern. Die sehen einen Missstand und den wollen sie ändern und deswegen unternehmen sie was. durch Gebet in diesem Fall, um beim Thema zu bleiben. Und es gibt Leute, die das auch einsehen und auch wissen und auch bejahen, dass was geändert werden müssen, aber nicht mitmachen. Das sind Unterlasser. So gibt es Unternehmer und Unterlasser. Wozu gehörst du? Das darfst du dir selbst beantworten. So ist der Heilige Geist hier, um die Liebe Gottes in unser Herz auszugießen. Das ist ein sehr schönes Erlebnis, das man nicht nur bei der Taufe im Heiligen Geist erlebt, und der Herr tauft heute noch, gerade am letzten Wochenende viele Geist getauft, der Himmel war offen, es war leicht, und dann will er aber mehr. Er will uns kühn machen gegenüber Dingen, die uns das Fürchten lehren wollen. Und wenn dann er diese Dinge in uns aufrichten konnte, möchte er weiter helfen im Alltag, den Gemeindealltag, den mitmenschlichen Umgang im Alltag zu bewältigen. Und dafür hat er übernatürliche Fähigkeiten gegeben. Und wir unterscheiden klar zwischen den Fähigkeiten, die ein Mensch, wie sagen wir so schön, in die Wiege gelegt bekommen hat. Ich habe auch Musik im Blut, das habe ich in die Wiege gelegt bekommen, Mutter hatte das auch und so weiter. Aber glaubt mir, nur mit diesem in die Wiege gelegt bekommen, Musik im Blut, ohne Training, ohne Üben, kommt da nichts zustande. So haben wir auch durch die Gnade Jesu Christi etwas hineingelegt bekommen, nämlich das Geheimnis vom Beten. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, dazu wollen wir nicht gehören. Wir wollen zu denen gehören, die das, was Gott für uns bereithält, die das holen, sich holen aufgrund gläubiger Gebete. Und dazu gehört tatsächlich auch das übernatürliche Wirken. Das sind die Gaben, die nicht in die Wiege gelegt werden. Das sind die Gaben, die, wenn man dann Christ geworden ist, nachgereicht werden. So gibt es also Gaben, die auf dich warten, von Gott übrigens, beste Adresse. Das wird Gutes sein, was er da hat. Das steht dir zur Verfügung, aber ist noch nicht abgerufen, weil du vielleicht noch unkundig bist oder schon zu den Unterlassern gehörst. So, das soll sich ändern an diesem Abend. Du wirst ein Unternehmer, du nimmst unter bestimmten Voraussetzungen, die wir jetzt lesen. Denn wir müssen ja auch wissen, was hat Gott für mich bereitet, was spricht mich an. Und wenn ich jetzt mit euch Umstände durchgehe und euch die Gaben erkläre, dann habe ich einen Tipp für euch. Sitzt da mal hörend und betend. Frauen können das besser, die sind Multitask. Aber Männer, wenn sie sich gut konzentrieren, können auch hören und beten, Herr, welche Gabe hast du für mich? Beobachte mal dich selbst, ob du beim Hören plötzlich eine Sympathie für eine Gabe bekommst und einen Wunsch, diese Gabe zu bekommen. Das könnte die Führung des Geistes Gottes für dich an diesem Abend sein. Wann ist denn das Übernatürliche an Dienen nötig? In dem Moment, wo Übernatürliches selten geschieht, dann ist es nötig. Ich erinnere an das, was Samuel erlebt hat mit seinem Vorgesetzten, Priester Eli. Das heißt in 1. Samuel 3, Vers 1, dass in der Zeit, als Eli als Priester das Regime hatte und die Verantwortung trug, da war das Wort des Herrn selten in jenen Tagen. Und ein Gesicht war nicht häufig. Wir würden sagen, also inspirierte Predigt, inspirierte Rede auch prophetischer Art oder auch das Weitergeben von Dingen, die man sieht, die in der Zukunft geschehen. Wenn das selten ist, ist das ein Missstand. Das ist nicht das Normale. Das Normale ist, dass, weil Gott ja lebt, und er ist nicht faul, glaubt mir, der ist auch immer in Bestform, der muss nicht schlafen. Der hat Kraft und Macht, ist immer auf dem Höchststand, wird auch nicht alt, weil er ewig ist. So, Eli und seine vorherigen Generationen sind also aus dem übernatürlichen Dienst rausgefallen und haben sich nach und nach beruhigt in das menschlich Machbare. Und das ist leider, ihr sagt vielleicht, ja, Altes Testament, das begreift sowieso keiner, das ist auch im Neuen Testament, das ist nämlich typisch Mensch. Ich lese aus Galater 3, Vers 2. Da knüpft sich der Apostel Paulus in einem Brief die Christen in Galatien vor und sagt, nur dies will ich nun von euch wissen. Habt ihr den Geist, also von Gott, aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Was bedeutet das? Nun, ich habe es gestern angedeutet. Wenn wir meinen, dass wir durch viele gute Werke ordentlich Bibel lesen und viele Gebete aufsprechen, dreimal am Tag das Vaterunser und was es da alles für Ave-Maria-Tipps noch gibt, da muss ich sagen, das ist die Leistung des Menschen. Und die Bibel sagt uns, den Heiligen Geist bekommt man nicht nach Leistungsstand. Dann könnte man sich ihn verdienen. Und glaubt mir, keiner würde den Geist haben, wenn wir ihn verdienen müssten. Denn wir kriegen nicht so viel Gutes zustande in unserem kurzen Leben, dass wir den Geist dadurch kriegen. Hat auch keine Verheißung. Gott hat nichts dergleichen versprochen. Wenn wir genügend artig sind und brav sind und Gutes tun, dann kriegen wir seinen Geist. Nein, er erinnert die Christen in Galatien, wie sie denn vorher waren, als sie noch keine Christen waren. Ja, Heiden waren sie, Götzendiener waren sie. Und etliche von ihnen waren Diebe und waren Lügner und manches mehr. So, das waren sie früher. Nun hörten sie, dass Gott beschlossen hat, sich mit allen Menschen zu versöhnen und das, was zwischen einem steht, alles auf Jesus, seinen Sohn, zu packen, damit er dafür gerade steht, mit seinem eigenen Leben am Kreuzestod. Und dadurch ist alles bezahlt und jetzt hören die Leute das, werden Christen, ist doch auch klug, sich ganz auf Jesus zu verlassen. Wenn Gott schon Mensch wird in Jesus Christus und so ein Opfer bringt, da muss man doch dumm sein, das auszuschlagen. Da muss doch jeder vernünftige Mensch den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen und sagen, du, ich heiße so und so, willst du mir nicht auch helfen? Ich brauche Hilfe, ich schaffe das nicht so gut zu sein, wie man das muss bei dir. Und dann würde Jesus sagen, ja, wer den Namen des Herrn anruft, der bekommt das Recht, ein Kind Gottes zu werden und wird begnadet. Wird begnadet. Wir werden nicht ein Windsor, Prinz Harry und wie sie alle heißen. Nein, wir werden Kinder Gottes. Das ist ein ganz anderes Level. Paulus sagt, uns sieht man das hier auf der Erde überhaupt nicht an, wer wir sind und wer wir einmal sein werden. So ist es. Wir sind außergewöhnlich, wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind. Er ist der Sohn Gottes und durch seine Gnade werden wir Geschwister. Jesus ist mein Bruder. Und wir sind Kinder Gottes, so wie Jesus der Sohn Gottes ist. Wir gehören zur königlichen Familie des lebendigen Gottes. Der Herr hilft uns, sowas glauben zu können. Und jetzt sagt er, erinnert er die Christen an Galatien und sagt, damals, als ihr nichts bringen konntet, errettet von diesem ganzen Götzendienst und was ihr an Sünden vorher getan habt, da habt ihr einfach zugehört, als der Paulus ihnen dann damals sagte, und jetzt könnt ihr auch noch den Geist Gottes kriegen, der macht euch nämlich glaubensstark und glaubensfähig und er beschenkt euch übernatürlich. Und da habt ihr ja gesagt. Erinnert euch doch mal nicht, weil ihr gut wart, sondern weil ihr begnadet wart. Ihr habt geglaubt, dass Gott seinen Geist aus Gnade gibt. Und jetzt wird es schwierig. Wenn Christen nämlich viele Jahre Christen sind und schon manche gute Tat getan haben, wenn Christen über viele Jahre schon so manche Spende und so manchen Kuchen gebackt haben fürs Kirchenfest, Je länger, je mehr häufen sie gute Taten in ihrem Leben an und denken nun, jetzt, weil wir so viel Gutes getan haben, müsste doch mal mehr vom Geist kommen. Und das hat keine Verheißung. Paulus regt sich sogar auch und sagt, wer hat euch denn verzaubert? Wer hat euch denn die Gedanken verdreht? Ihr wisst doch genau, wie das geht, wenn ihr wisst, dass ihr nichts seid und euch auf die Gnade Christi beruft, dann wird sein Geist zu euch kommen. Nicht nach Verdienst, sondern allein durch Glauben. Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt mit eurer natürlichen Kraft, eurem Fleisch, die Sache zu Ende bringen? Das geht schief. Und Leute, ich kenne tausende Gemeinden. Ich kenne das Leid, wo genau dieser Fehler, dieser Gedankenfehler, ist ja nur eine Entscheidung, die oft unterbewusst sich ereignet, dass wir alles selber gerne in den Griff kriegen wollen. Das ist die sogenannte Erbsünde. Ich will kein theologisches Fass aufmachen. De facto ist es so, dass wir eine Botschaft bekommen haben, Vorfahren namens Eva, kriegte von Satan, der alten Schlange, iss von diesem Baum die Frucht und du wirst sein wie Gott. Das steckt in uns allen drin. Wir wollen immer noch selber Chef sein. Wir wollen sagen, wie es zu laufen hat. Wir sind sogar manchmal so vermessen, noch Ratgeber Gottes zu sein. Ja, wenn ich Gott wäre, würde ich das und das und das verändern. Aber auch Kirche spielt manchmal in diese Richtung einen Ersatzgott und sagt sich, ja, wir wissen schon, wie ein ordentlicher Gottesdienst läuft. Wir wissen schon, wie ein ordentlicher, muss man nur genügend Grillwurst anbieten, und dann zieht der Duft die Nachbarn an und dann läuft das sein. Jeder hat da so seine Denkweise, wie Gemeinde am besten läuft oder wenn wir bessere Musik hätten oder wenn wir dies und jenes noch hätten, dann. Und das ist Verzauberung. So läuft es eben nicht. Und wir werden auch nicht frömmer, weil wir älter werden. Frömmer werden wir, wenn wir mit dem Geist, den Jesus uns gibt, zusammenbleiben. Alter schützt vor Torheit nicht, sagt man bei uns in Norddeutschland. Ist das hier im Süden auch so? So, also aufgepasst. Jeder wird von uns älter. Alter schützt vor Torheit nicht. Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr im Fleisch vollenden. Und die Gemeinde Ephesus wird ja dann später vom Engel, vom Herrn selbst, von Jesus korrigiert. Und dann heißt es, schreibe dem Engel zu, also dem Bote, dem Prediger davon, der Gemeinde Ephesus, dies. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denk nur dran, wovon du gefallen bist und kehr um. Tu wieder die ersten Werke, als du noch frisch drauf warst und der Glauben ganz jung in dir war, aus Gnade der Geist Gottes in dein Leben kam. Die will ich sehen bei dir. So, überleg mal, ob du da irgendwie eine Kurskorrektur brauchst. Ich empfehle es jedem Christen, sich immer wieder durchzutesten, ob der Glaube noch gesund ist. Nicht nur, ob die Zähne noch gesund sind, sondern auch der Glaube noch gesund ist. So komme ich jetzt zu der ersten Geistesgabe, die wir finden in 1. Korinther 12, Abvers 8. Nachdem er mehrfach beteuert hat, dass da der ein und derselbe Geist unterschiedlich wirkt und es immer der gute Geist von Gott ist, gibt er tatsächlich den Menschen die Gabe vom Wort der Weisheit. Denn dem einen wird durch den Geist, gemeint ist Pneuma, der Heilige Geist, das Wort der Weisheit gegeben. Nun, es gibt einen Unterschied zwischen Klugheit und Weisheit. Weisheit ist die Fähigkeit, sein Leben zu meistern. Da geht's mal los, immer vor der eigenen Tür kehren. Und Weisheit ist das Richtige zur richtigen Zeit dem rechten Menschen zuzusprechen. Erst dann, wenn diese drei Dinge erfüllt sind, bekommt die Sache Kraft. Die Fähigkeit, in das Leben hinein zu sprechen, um die Alltagsprobleme zu meistern. Wir achten ganz genau darauf, was hier steht. Es ist nicht die Gabe der Weisheit, Sophia, wie es im Altgriechischen heißt, sondern ist die Gabe vom Wort der Weisheit. Was bedeutet das? Es ist zunächst einmal eine Gabe, darf ich technisch sprechen? Ich habe mir mal so einen Weltempfänger bei meiner ersten Reise nach Brasilien besorgt, damit ich da auch noch, schon 30 Jahre her, deutsche Nachrichten hören kann. Vergleiche mal mit diesem kleinen Radio, ich habe mich ja gewundert, ich habe tatsächlich deutsche lange Welle, deutschen Sender reingekriegt, aber ich musste es erstmal anschalten und die Antenne ausfahren. Aber immerhin hatte ich das da gekauft und mir auch Batterien, also es läuft nur mit Kraft. Könnte man dieses Bild übernehmen mit einer Gabe? Du kriegst jetzt die Gabe vom Wort der Weisheit. Das hast du nicht bezahlen müssen, das kriegst du geschenkt, wenn du darum bittest und nicht zweifelst. Dann muss man lernen, wenn man so eine Gabe hat, wo ist die Antenne zum Ausfahren, wo ist das Knöpfchen zum Anmachen und wie peilt man den richtigen Sender an? Das gibt so ein kleines Drehrädchen an der Seite von so einem Weltempfängerradion, bis man auf Sendung ist. Also mit der Gabe beginnt auch die Aufgabe, das Ding zu lernen. Wie funktioniert es? Und da zeigt uns die Heilige Schrift, dass in diesem Fall diese Gabe minimiert ist. Man hat mit dieser Gabe das Wort der Weisheit, man hat nicht die Gabe der Weisheit. Darüber muss eine Gemeinde informiert sein. Wenn nämlich jemand das Wort der Weisheit spricht, dann heißt es noch lange nicht, dass er dauerweise ist. Sondern wenn einer das Wort der Weisheit in einer schwierigen Situation reinspricht, kann es sein, dass er draußen an der Garderobe schon wieder dummes Zeug redet. Aber das muss man balancieren, damit man weiß, ja, der ist begnadet und wenn die Gnade kommt, geschieht Göttliches. Aber sonst ist er ein ganz normaler Mensch mit unterschiedlicher Tagesform. Das muss man sortieren, sonst kommt man durcheinander, wenn man das nicht nach der Bibel auslegt mit den Geistesgaben. Ihr wisst, dass ja damals ein König in die Position von König David kam. Das war sein Sohn Salomo. Und der hat ein ganz kluges Gebet. Es läuft halt immer über Gebet. Vor Gott gebracht und hat gesagt, ach Gott, ich suche nicht Reichtum, ich suche nicht Gold und Silber. Ich möchte Verständnis haben und ein Verstehen in mir tragen und Weisheit haben, die Probleme und Alltagssituationen dieses Volkes recht zu führen und zu beeinflussen. Und da hat Gott ihm Weisheit gegeben. Und die Paradegeschichte ist ja sensationell. Da kommen zwei Damen, ich weiß nicht, wie viele Richter sich schon bemüht haben, aber keiner konnte ein Ergebnis herstellen, so kam das zum König selbst. Wir würden vom Bundesgerichtshof sprechen in Karlsruhe. Es kam zu Salomo. So, da waren zwei Damen, die hatten ein Problem. Die waren beide schwanger, haben beide geboren, wohnten in einer Art WG, also Wohngemeinschaft. Und die eine Dame ist wohl beim Stillen eingeschlafen, hat mit ihrer Brust das Kind erstickt und hat das dann in der Nacht gemerkt, Kind ist tot und ist da im Nebenraum und wusste ja, ihre Nachbarin, da, Freundin, die hat auch ein Kind, hat die Babys kurz ausgetauscht. Und jetzt hatte sie ein lebendiges Kind, die andere tot. So, die andere ist aufgewacht am Morgen und sagt, was, das ist doch nicht mein Kind. Aber gut, es war ja weiter kein Zeuge da, der jetzt zuordnen könnte, welches Kind wem gehört. Und die stehen jetzt beide behaupten, das Baby gehört mir. Und jetzt soll Salomo also einen rechten Richterspruch sprechen. Damals gab es noch keinen Vaterschafts- und Mutterschaftstest. Man konnte keinen DNA-Test jetzt mal ins Labor Auftrag geben. Jetzt braucht es einfach göttliche Weisheit, aber die kann es auch. Er sagte, Bursche Kurs, wie Könige sein können, zu seinem Soldat an der Seite, nimm mal dein Schwert, teil mal das Baby und gib jedem die Hälfte, damit ich hier Ruhe habe. Und der Soldat nimmt da, sein Krieger nimmt da sein Schwert und nimmt das Baby an den Beinen hoch, um es nun zu teilen. Und da sagt die eine: O König, du hast weise gesprochen. Und die andere: O König, nein, 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 gib es der anderen. Da erkannte der König mit seiner Weisheit, wer die wahre Mutter ist. Und gab das Kind derer, die gesagt hat: Mach es nicht, König, gib es der anderen. Sie war die wahre Mutter, die sich für das Leben und den Erhalt ihres Kindes eingesetzt hat. Das ist doch Weisheit. Und ich selber durfte Zeuge sein als 18-Jähriger, wie durch Weisheit eine ganz schwierige Situation geregelt worden ist unter Pastoren. Ich war 18 Jahre, mein Vater war ja im Ehrenamt Gemeindeleiter und durfte mit auf diese Pastorenkonferenz. Fragte mich: Ingolf, du bist jetzt 18, kommst du mit? Ich sage: Ja, war ich neugierig. Waren wir da in Hamburg im großen Saal, saßen so 250 Pastoren. Und da kam dann am Nachmittag ein Antrag auf den Tisch von zwei Pastoren. Der eine Pastor stellte den Antrag, dass wenn innerhalb einer Stadt zwei Gemeinden unserer Bewegung sind und aus der einen Gemeinde Mitglieder überwechseln wollen in die anderen, dann darf der andere Pastor das nicht zulassen, sondern muss sie zurückschicken in ihre Heimatgemeinde. So, der andere hat einen Antrag gestellt dagegen und gesagt: Wir sollten so offen sein und vertrauensvoll miteinander umgehen, dass Geschwister innerhalb unserer Gemeinden, die doch denselben Bund angehören, auch wechseln können. Jetzt wurde das zur Diskussion freigegeben und Pastoren können reden. Ich saß da hinten in der letzten Reihe, wenn der eine dafür sprach, dachte ich: Ja, hat er recht. Dann kam der andere, sprach dagegen, sag ich: Hat er auch recht. Und so ging das über 2,5 Stunden. Und der Präses, also der Bischof, wie andere Konfessionen sagen, Lorenz heißt er, das war unser erster Präses von unserer ja recht jungen Kirchenbewegung, danach kam ja Ulonska und danach war ich dann Präses unseres Bundes, der saß da in Seelenruhe. Das war ja ein, der hatte immer eine Fliege, der hat einen pickfeinen Anzug, der sah aus wie der Direktor von Krupp AG, Stahl AG, also ein imposanter Mann. Der saß da 2,5 Stunden als Chef dieser ganzen Sache und sagt kein Wort. Ich habe das natürlich auch mitgekriegt mit meinen 18 Jahren, dass sich zwei Lager bildeten, die einen dafür, die anderen dagegen. Das sah nach Streit aus, ne? Also manches Ehepaar kennt vielleicht solche Situationen, wenn man in einer Sache verschiedener Meinung ist, dass da gleich einer rausrennt, ne? Und dann hat man den Salat, da ist man verschiedener Meinung, aber ist allein. Und da ist der Schaden da. Und dann hat doch in dieser ganzen aufgeheizten Situation er endlich das Wort ergriffen. Und sagt nur einen Satz, mir ist die Kinnlade runtergefallen: Ihr Hirten, ihr wisst, dass das deutsche Wort Hirten im Lateinischen Pastor heißt. Ihr Hirten, gebt euren Schafen genug zu essen. Und setzt sich wieder hin. Und was geschieht? Einer nach dem anderen kniet sich hin und plötzlich, nach 5 oder 10 Minuten waren alle auf dem Gebet und wieder vereint. Ach Herr, gib mir geistliche Speise für meine Gemeinde. Ist das nicht genial? Das hat mich mein Leben lang tiefst beeindruckt, was dieser Mann mit einem Satz der Weisheit in so einer aufgeheizten, schwierigen Diskussionsphase hinbekommen hat. Das ist Gott. Und jetzt kommen wir mal zum Alltag, ihr lieben Leute. Wir brauchen doch das Wort der Weisheit. Die jungen Eltern, wenn die Teenager Kinder haben, wo sich der Meinung nach der Teenager die Eltern dramatisch verändern, ohne zu merken, dass sie es sind, die sich verändern, da braucht man doch Weisheit, dass man die nicht verliert und dass sich da nicht in den Konfliktgesprächen was zuspitzt. Man braucht in der Firma Weisheit, je nachdem, welche Verantwortung man steht. Man muss doch sehen, wie man Probleme löst. Und Gott vermag uns zu helfen. Aber solange das keiner will, sollen sie selber machen. Also ich sehe Gott so, oh Mensch, schade, ich könnte helfen, aber mich bittet keiner. Und es gibt so viele Gremien, wo man ehrenamtlich drin ist. Ich weiß, unsere christliche Schule, wenn die Lehrer da zusammensaßen und oh, Konflikte hier und da und keine Lösung und Pastor, komm mal vorbei. Und dann braucht es das Wort der Weisheit, damit es weitergeht und nicht die Leute Kraft verlieren, Mut verlieren, in ihrem Dienst voranzugehen. Die Bibel ist gefüllt von diesen Hinweisen, dass in Christus, Kolosser 2, Vers 3, verborgen liegen die Schätze der Weisheit. Es gibt also eine Quelle, die man erzapfen kann. Schätze der Weisheit. Und ich weiß ja, als ich mit 40 Jahren Präses unseres Bundes wurde, in vielen, vielen, vielen Gemeinden und Pastoren, da habe ich noch mal nachgelegt, sagt noch mehr davon her. Noch mehr, ich brauche Weisheit. Ich kannte meine beiden Vorgänger und wusste, dass sie das Wort der Weisheit als Gabe gesucht haben und Gott sie auch benutzt hat. Das wollte ich auch haben. Und Gott gibt, ohne Rechnung, nur denen, die das auch wollen und auch einsetzen wollen. Das ist der Punkt. Die lernen, wie man den Weltempfänger anmacht, die Antenne auszieht und dann die Sendung sucht. Und nicht schnell mit eigenem Temperament irgendetwas daherredet. So sind wir also dann mit der ersten Gabe ganz gut bedient, sowohl ganz persönlich, aber man braucht auch manchmal in der Firma, wenn Probleme sind, braucht man auch mal göttliche Weisheit, sodass eine Lösung herbeikommt. Und Gott kombiniert das auch mit dem Prophetischen. Ich habe da einen Kollegen in der Nachbarstadt, der jetzt mit in dem Pastorendienst ist, der war so ein, wie nennt man die Leute, ein Genie unter den Programmierern. Er hat für eine große Firma wie SAP oder so im Computerbereich die schwierigen Figurierungen und so weiter vorgenommen und war da Chefentwickler. Und dann hat er sich vor ein paar Jahren verabschiedet, gesagt, Chef, ich habe jetzt einen besseren Job und hat gesagt, ich werde jetzt Pastor. Ich kümmere mich um Menschen, damit sie die Ewigkeit einmal erleben bei Gott. Und der war sehr respektvoll und gesagt, natürlich, wir stellen Sie frei und so weiter. Und dann hat er nach ein paar Jahren wieder Anruf gekriegt und sagt, Herr, Sie müssen zurückkommen, wir haben ein Riesenproblem. Wir haben so viel Ware nach Amerika verkauft und nun stellt sich raus, im weitesten Sinne ist unser System nicht kompatibel. Unsere Techniker kriegen das nicht hin. Und er hat ihn so lange bedrängt, dass er zur Firma gegangen ist und sagt, ja, dann gib mir mal das Handbuch, die Unterlagen. Riesige Bände, wie das so ist, ne? Und er sagt, ach Herr, du weißt ja, wo der Fehler ist. Und schläft ein und wacht morgens auf, Band 2, 284, Seite 284. Schlägt das auf und findet sofort die Stelle mit seinem Know-how und geht zum Chef und sagt, hier ist das Problem, das kann man so und so lösen. Der fällt fast auf die Knie, um ihn anzubeten, aber es war wirklich eine Gnade von oben. Wir brauchen immer wieder Hilfe vom Himmel. Jetzt gucken wir uns noch die zweite Gabe an. Das ist die Gabe vom Wort der Erkenntnis. Ich bin immer noch 1. Korinther 12, 8. Nach demselben Geist von Gott. Erkenntnis heißt zum einen Gnosis. Das ist Besitz vom Wissen. Ein Besitz. Man weiß nicht nur etwas, man hat das Wissen. Es ist eine stabile innere Einsicht. Merkt euch mal diese Beschreibung von dieser Gnadengabe. Es geht also um die von Gott inspirierte Erkenntnis in Bezug auf sein Wort. Wir haben besonders aus dem Amerikanischen oft durch Übersetzungsfehler eine andere Auslegung bei dieser Gabe. Also ich habe solche Konferenzen ja auch besucht, wo dann ein amerikanischer Sprecher war und dann sagte er, I have a word of knowledge. Und dann sagte er, hier ist eine Person, die hat das und das und Gott will dir jetzt begegnen und so. Und der Übersetzer, ja, ich habe ein Wort der Erkenntnis, möchte der Person so und so begegnen. Und dann denken die Leute immer, aha, das ist also die Gabe vom Wort der Erkenntnis. Aber ist es nicht. Denn was war das? Das war doch Prophetie. Das war eine Offenbarung für Prophetie. Er konnte von Gott her etwas erkennen in prophetischer Weise. Das Wort der Erkenntnis ist anders. Dieser Besitz von Wissen, da ist etwas zusammengekommen. Und Erkenntnis kommt von dem Verb erkennen, das es auch im Substantiv gibt. Zum Beispiel Adam erkannte Eva, aha, da haben wir es, auch im Hebräischen, und sie gebar Kain. Wir finden das tatsächlich im Hebräischen, wie, also Altes Testament, wie auch im Neuen Testament, überwiegend Griechisch, finden wir den Begriff Gnosis dann als Vereinigung. Josef erkannte Maria nicht, bis sie Jesus geboren hat. Kennt ihr den Satz? Das ist auch dieses Erkennen. Und jetzt geht es darum, dass wir unterscheiden lernen zwischen Information, die zu uns kommt, und der tiefen inneren Begegnung von Information in unserem Herzen, dass wir das erkennen können. Es gibt in unserer deutschen Christengeschichte einen Mann, der so etwas erlebt hat in einem Bereich. Dr. Martin Luther, ein katholischer Priester in Ausbildung. Der rang mit seiner Fehlbarkeit vor Gott, fühlte sich nicht würdig, kasteite sich, suchte immer wieder die Fasten- und Gebetszelle auf, schloss sich darin ein und rang vor Gott um sein Leben und sagt, so geht's nicht weiter. Und da hat Gott in seiner Gnade seine Augen ausgerichtet auf einen Text aus dem Hosea 4, wo es heißt, der Gerechte wird durch Glauben leben. Und er begreift plötzlich, dass dieser Hinweis Gottes ihm zeigt, dass die Gerechtigkeit durch Glauben hergestellt wird und nicht durch Werke. Und dann nimmt er das für sich persönlich und atmet durch und sagt, dass Christus unsere Gerechtigkeit wird, ist ja geschrieben, ist ja im Testament vererbt an uns, an die, die an ihr Testament glauben. Warte schon mal vom Notar, Testamenteröffnung, das ist spannend. Da sitzt man da, man hat Sonne, Ohren, was steht für mich drin? Erb ich Schulden oder kommt was Gutes raus? Und die Bibel wird nicht umsonst als neues Testament dargelegt. Da erben wir was. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und die Gerechtigkeit, die Christus vor Gott für uns Menschen erworben hat, wird uns geschenkt. So werden wir also durch Christus gerecht und nicht durch die Werke. Und das war in einer Zeit, wo in der bestehenden allgemeinen Kirche, was hier katholisch heißt, allgemein, die Zeit war, wo man den Menschen beibrachte in den Kirchen, dass wenn sie Geld geben, wird ihre Schuld erlassen. Der Tetzler war einer der befähigsten Geldeintreiber aus dem Vatikan, sagte damals, sobald das Geld im Kasten klingt, ja, der Gotteskasten, Opferstock, die Seele aus dem Fegefeuer in den Himmel springt. Und dann haben die Leute natürlich gespendet und dann kam dann noch die nächste Stufe, Ablassbriefe. Also kannst jetzt schon bezahlen, für die nächsten 2 Wochen kannst du machen, was du willst. Es ist alles bezahlt damit, bist frei davon. Und in diese Zeit verzweifelte der junge katholische Priester namens Martin Luther an sich selbst. Er sagt, ich schaff's nicht so zu leben, wie Gott es will. Und dann hat er das Wort der Erkenntnis bekommen, über der Gerechte wird aus Glauben leben. Und jetzt kommt das Geheimnis von dieser Gabe. Es entsteht ein Besitz von einem Wissen, von dem du nichts mehr hergibst, egal was Menschen mit dir machen. Und da kam ja der große Gerichtsprozess in Mainz dann, wo er auch vor dem Kaiser stand und vor dem Klerus der geistlichen Obrigkeit. Und entsagen Sie, Herr Dr. Martin Luther, dann hören wir. Und er sagt zum Schluss in dieser Gerichtsverhandlung: Hier stehe ich, kann ich anders, Gott helfe mir. Und sagt: Ich kann das nicht, ich kann nicht widerrufen. Das ist Gottes Wort, das hat er uns vererbt, die Gerechtigkeit in Christus. Und dann wurde er vogelfrei gerufen. Jeder konnte ihn umbringen, ohne dafür gerichtlich belangt zu werden. Und das war die Festigkeit, die dann durch ein Wort kommt. Und da geht es quer durch die Kirchengeschichte. Ich könnte jetzt an die Täuferbewegung erinnern. Menno Simons, einer der großen Täuferväter, der verfolgt worden ist als angeblicher Wiedertäufer. Dabei steht in der ganzen Bibel nicht, dass ein zweites Mal Taufen eine Sünde ist. In Afrika, unsere großen Kirchen, wirklich. Ich habe da Gebetsversammlungen mit über 1 Million Leute erlebt, in einer Gebetsversammlung. Da, wenn man Ortswechsel hat durch Beruf oder Umzug oder wie auch immer, kommt man in die andere Gemeinde, denn in Apostelgeschichte 2 steht, dass die, die sich zum Glauben gekommen sind, werden getauft und der Gemeinde hinzugetan. Das gehört also zum Gemeindeaufnahmeprozess, dass Taufen und zur Gemeinde hinzugetan werden. Ist auch Wort Gottes. Kann man so machen. Wird nicht als Sünde dargelegt. Und so ist es aber gewesen, Menno Simons und viele Gläubigen. Und die schlimmste Story, die ich gelesen habe, war am Zürichsee passiert, um 1640, 50 rum, als dort Taufwillige, 3000 an der Zahl, am Zürichsee sich taufen lassen wollten. Man hatte sich verabredet. Und dann kam die Kirchenobrigkeit samt Miliz und hat verkündet, das ist Ketzertum, was hier geschieht. Wer das tut, stirbt den Ketzertod. Und nun müsste man denken, dass, ja, das machen wir nächste Nacht, da kriegt keiner mit. Einer nach dem anderen, das Wort der Erkenntnis über die Taufe war fest in ihnen, ging in den See, ließ sich taufen und letztendlich die Bucht da bei Männedorf vom Züricher See war blutrot. So viele Märtyrer haben nicht gelassen. Stephanus, der erste heilige Märtyrer, haben gesagt: Hör auf, den Christus zu predigen. Und dann flogen die Steine, weil er nicht aufhörte. Denn er hatte die Erkenntnis, dass Christus der Weg zu Gott ist. Und er sagt, das kann ich nicht für mich behalten, da werde ich schuldig. Das ist unterlassene Hilfeleistung. Ich muss das verkündigen, fest verbunden, das war sein Besitz, das Wort der Erkenntnis in ihm. Und dem Pfingstlein ist doch gerade so gegangen, ich könnte jetzt große Sprünge machen durch die Kirchengeschichte. Sie haben die Erkenntnis bekommen, dass Jesus heute auch noch mit Geist und Feuer tauft. Und die haben nicht davon gelassen, man hat sie unterdrückt. Und jetzt plaudere ich mal aus dem Nähkästchen. Es ist ja die Pfingstbewegung 1907 in Kassel, war ja dann erwecklich. Man hat immer mehr verlängert, immer mehr Menschen kamen aus der Umgebung, erlebten die übernatürliche Kraft des Geistes Jesu. Und dann ist ja diese Mülheimer Pfingstbewegung entstanden, wo Erweckungen waren im Ruhrgebiet und überall, wo man in der Kraft des Geistes das Evangelium verkündet hat. Und dann kam Hitler an die Macht. Und Hitler sagte, wenn ihr als Kirche weiter funktionieren wollt, schließt euch einen der beiden großen Kirchen an, katholisch oder protestantisch, müsst ihr euch aussuchen, evangelisch oder katholisch. Und dann haben die Pastoren dieser neuen Bewegung, weil die Kirchen wollten das nicht, haben sie rausgestoßen, so wie Jesus rausgestoßen wurde aus der Synagoge, wie die Apostel rausgestoßen worden sind aus den Synagogen und so weiter, haben sie sich denn versammelt und sind eine eigene Bewegung mit immer mehr Gemeinden und vielen tausend Menschen, die auch dasselbe erlebt haben wie sie, unterwegs gewesen. Und dann kam ein Split unter den damals rund 30 Pastoren, die da waren. 25 von ihnen haben dem Befehl von Hitler gehorcht, weil dann hatten sie weiter Kirchenrecht, konnten sich versammeln. Aber sie mussten die Theologie der Großkirche, wo sie beitreten, zustimmen. Da ging es auch um Glaubenstaufe und so weiter. Und das haben sie geopfert, um Frieden zu haben. Und diese 5 Pastoren haben das nicht gemacht. sind in Untergrund, wie es heute in China gang und gäbe ist, mit weit über 150 Millionen Christen, die sich hin und her in Häusern treffen. Eine großartige Bewegung in dem Land von Gott. Und haben letztendlich Verfolgung. Und vier von ihnen waren im Gefängnis. Und sind dann 1948 freigekommen, 1945 gleich freigekommen, als dann Hitler-Ära beendet war. Und dann haben die ihre Geschwister gesucht. Und dann haben diese fünf Pastoren sich wieder gefunden und haben den BFP, den Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, gegründet, wo ich jetzt auch mein Zuhause habe. Und wenn du jetzt reinschaust, die Mühlheimer Pfingstbewegung, die ein Opfer brachte gegen ihre Erkenntnis, zählt heute nur noch 20 Gemeinden. Die, die von der Erkenntnis nicht ließen, weil sie die Stabilität in sich trugen, sind heute, weiß nicht, wo sind wir, 700, 800 Gemeinden oder 900, ja. Vergleich mal 20 zu. Ich will euch als Leiterschaft nur auf die Spur bringen. Wir dürfen das, was wir erkannt haben, nicht um des Friedens willen, über konfessionelle Art oder wie auch immer, verscherpeln, um den Leuten zu gefallen. Wenn wir zusammen in unserer Kirche den Herrn gepriesen haben in neuen Zungen, den Herrn gelobt, gesungen in Zungen, da habe ich nur kurz gesagt, alle Gäste, Sie machen, können da jetzt nicht mitmachen, setzen Sie sich mal hin und lassen Sie das mal auf sich wirken. Verurteilen Sie nichts, wovon Sie nichts verstehen. Aber Sie werden eine atmosphärische Veränderung erleben. Und dann kurz erklärt, das ist, weil wir dem Geist Gottes Raum geben, Christus zu erhöhen. Das ist unsere Hauptpassion, Jesus Christus anzubeten, ihn zu hören. Das ist unsere Leidenschaft, mit ihm wollen wir ewig verbunden sein. Und das war 2, 3 Sätze, dann waren die informiert. Wir hatten das auch in der Begrüßungsmappe reingeschrieben und dann haben wir losgelegt. Wir haben uns doch nicht geschämt, mit dem Geist Gottes zusammen Christus zu loben. Auch in anderen Sprachen steht doch geschrieben. So werden wir doch das Erbe nicht verscherpeln, sondern fleißig dranbleiben, beharrlich dranbleiben an dem geschriebenen Wort Gottes. Und wehe uns, wenn wir Worte der Erkenntnis, die Gott in unser Leben gesprochen hat, durch welchen Pastor oder Hauskreisleiter oder eigene Bibelleser auch immer, es ist ein göttliches Gut. Und wir sollten das nicht hergeben, wegen irgendeiner mitmenschlichen Benachteiligung. Seid ihr mit mir? Wir haben also das Wort der Erkenntnis, da geht es um einzelne Dinge, die wir durch das Wort der Erkenntnis erobern. Alle, ob nur Hauskreisleiter, Jugendleiter oder wie auch immer, sollten um diese Gabe ringen. Das war jedenfalls meine Überzeugung. Ich habe gesagt, ihr wollt das Wort Gottes verkünden, bitte diese Gabe erbitten. Damit ihr Dinge sagt, die Besitz werden von den Zuhörern. Besitztum, was nachhallt. Der Mensch, wenn er eine Predigt hört, vergisst 90% davon. Aber das Wort der Erkenntnis vergisst du nie mehr. Die Konkurrenz arbeitet auch so. Ich habe doch solche Leute in der Seelsorge gehabt. Da kommt ein Mann und sagt, ja, ich bin depressiv und ich werde bald sterben. Ich sage, wieso? Ja, ich war vor 25 Jahren in Hamburg auf dem Dom. Und da hatten wir aus Jux und Dollerei so eine Wahrsagerin aufgesucht in ihrer Hütte da. Und haben mir ein bisschen Geld gegeben. Da hat sie gesagt, ich werde, wenn ich so und so alt bin, sterben. Ich sage, so viel vergessen Sie in Ihrem Leben seit den letzten 25 Jahren. Und so ein Unsinn nicht. Spirituelle Kraft im Wort, in der Information. Und wir bringen doch Worte des Lebens. Worte, die uns mit Gottes Willen verbinden. Ist das nicht herrlich? Wir müssen, darf ich mal dieses politische Wort benutzen, nachhaltig arbeiten. Unser Gott ist wirklich ewig und damit nachhaltig in dem, was er macht. Durch sein Wort gestaltet er dich. Er hat Himmel und Erde gestaltet, Planeten en masse. Durch sein Wort sprach er und es wurde. Er kann doch auch dich gestalten. Und du kannst in seinem Auftrag andere gestalten. Niemand wird gezwungen, aber er will es, wenn das Wort der Erkenntnis zu ihm kommt. So war es bei Luther, so war es bei vielen, vielen anderen, auch in der Heiligen Schrift. Sie hatten einen Besitz von Wissen. Ich gehe noch zur dritten Gabe und dann glaube ich schon fast, dass ich ins Finale gehe. Ich halte mich einfach an eure Uhrzeit. Predigt würde ich schon längst beendet haben, aber wenn es denn eine Unterweisung ist, können wir ruhig noch mal einzulegen. Ne? 1. Korinther 12, Vers 9, das wäre jetzt die nächste Gabe, einem anderen aber Glauben in demselben Geist. Lass das mal auf dich wirken. Da geht es nicht um den Heilsglauben. Den haben die Christen ja schon. Der Heilige Geist kann von einem Nicht-Christen nicht empfangen werden. Auch die Geistesgaben nicht. Das ist ein Brief an Christen in Korinth, die schon gläubig waren. Und jetzt spricht er von den Charismen, von den Gnadengaben und Heilsgaben, die der Herr seiner Gemeinde durch seinen Geist schenken will, wenn sie denn drum bitten. Und sagt, dass man also auch Glauben als Gabe haben kann. Pistis, heißt es da im Altgriechischen, ist eine geschenkte Überzeugung, dass etwas wird, was man noch nicht sieht. Es ist genauso eine Inspirationsgabe wie alle anderen Geistesgaben auch. Und wenn ich so reinschaue in die Heilige Schrift, ist es oft ein Projekt, eine Projektgabe. Mose bekam die Gabe, das Volk Israel von Ägypten nach 400-jähriger Versklavung in ein freies Land zu führen, das Gott ihnen bereitet hat, eben Kanaan. Und er ging durch dick und dünn mit diesem Glauben in Richtung Kanaan. Er hat das Projekt durchgezogen. Vor ihm lebte ein anderer Mann namens Noah. Der hatte auch so ein Projektglauben geschenkt bekommen. Bau einer Arche war der Auftrag und er bekam jeden Glauben. Der Herr will's, wir schaffen's. Und er hat fast 100 Jahre dran gebastelt. Also Langstreckenläufer gesucht. Nicht stark anfangen und müde dann werden, sondern durchhalten. Und das kann diese Gabe. Sie kann einen Menschen in einem Projekt zäh und Überwinder, stärken zu, Überwinder, zu überwinden von Hindernissen. Diese Leute, die Glauben haben, sprechen, ich kann mit meinem Gott über Mauern springen. Und wir haben darin eine Kraft, die die Bibel Geduld und Ausharren nennt. Damit ihr nicht träge werdet, Hebräer 6,12, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißung ererbt haben. Und dann haben wir da in Hebräer 11 eine ganze Liste von Vorbildern, die genau das gelebt haben. Da wird Noah genannt und das Arche-Projekt. Durch Glauben baute Noah die Arche. Durch Glauben, da haben wir es, das Geheimnis. Er hat also einen Besitz gehabt, gewusst, das, was ich noch nicht sehe, hat er schon gesehen, es wird fertig werden. Und hat dann eine Arche zur Rettung gebaut. Und ich kenne es auch aus meinem eigenen Leben, dass ich mit Gott mich beredet habe, wie die Gemeinde sich weiterentwickelt. Und dann hat er mir das gezeigt. Und dann habe ich gesagt, Herr, mir fehlt der Glaube. Und dann hat er mir dafür Glaube gegeben. Und da gab es viele andere Baustellen, wo andere schon gescheitert sind. Aber ich sage, wir sind doch nicht zum Scheitern berufen, wir sind doch zum Überwinden gerufen. Und ich will jetzt keine Internas da verkünden oder weitersagen, aber es waren schwierige Sachen, wo es um Millionen von Verluste ging, die sich angehäuft haben. Und wir haben das mit unserem Gott alles hinbekommen, indem wir uns Glauben holten für die richtigen Handlungen. So hat es der Gideon getan, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel und die Propheten. Sie alle haben für ganz bestimmte Aufgaben Glauben gesagt. Dann habe ich an eine Dame in Basel, war das, auf einer großen Konferenz in einer großen Halle. Die kam in der Pause auf mich zu, da im Foyer, und sagte, Pastor, seit über 15 Jahren warte ich darauf, dass es sich endlich ereignet. Ich sage, was soll sich ereignen? Ach, ich habe immer auf dem Herzen, ein Projekt aufzumachen für Mütter, die nicht abtreiben wollen. Es ist so ein Elend, ich kenne so viele Leute. Ich sage, 15 Jahre schon. Woran ist es gescheitert, dass es noch nicht ist? Ja, ich weiß nicht. Immer wenn ich dann anfange, dann kommen ein paar Hindernisse und dann werde ich mutlos. Ich sage, du brauchst die Gabe des Glaubens dafür. Komm, wir beten mal dafür. 3 Jahre später taucht sie in irgendeiner Veranstaltung da in der Gegend wieder auf, kommt zu mir und sagt, Pastor, ich habe schon 3 Häuser, ich habe über 20 Angestellte, das Werk ist ein Segen. Plötzlich hatte ich Kraft, mich durchzusetzen in schwierigen Verhandlungsgesprächen mit Banken und diesen und Bürgermeistern, Bauamten und so weiter. Es war vom Himmel. So Leute, wenn bestimmte Sachen doch mal getan werden sollten, als Gemeinde hier in Dengendorf, ist ja nicht so, dass ihr ideenlos seid, das glaube ich nicht. Ihr seid ganz patente Leute. Ihr wisst schon, was geändert werden müsste. Aber solange man eben zu den Unterlassern gehört, obwohl man weiß, was geändert werden müsste, ist man wirklich auf der Minusseite. Keine Zukunft. Da kannst du drüber sterben. Aber wenn du zu den Unternehmern überwechseln willst, hol dir doch die Gaben, die sind doch da. Du hast eine Sache auf dem Herzen, die noch nicht realisiert ist. Heute Abend beten, Herr, gib mir die Gabe des Glaubens für dieses Projekt. Du hast es mir doch aufs Herz gelegt, ich habe es noch nicht gepackt. Ich bin immer so ultimativ, ne? Könnt ihr das vertragen? Och, ihr seid nachsichtig. Danke. Durch Glauben wurden Königreiche bezwungen, heißt es hier in Römer 11, Vers 32. Der Löwenrachen wurde verstopft, Daniel in der Löwengrube. All diese Geschichten werden hier aufgezählt. Des Feuers Kraft wurde ausgelöscht. Schwerteschärfe ist man entgangen. Aus Schwachheit haben die Kraft gewonnen. Wie geht das denn? Im Kampf stark wurden. Im Kampf wird man doch müde. Aber im Kampf werden stark werden, da braucht man doch Glauben. An den Gott, dem die Kraft nicht ausgeht. Der fremden Heere wurden zurückgetrieben. Aber dann gibt es auch noch andere, die wurden gefoltert und haben ihre Liebe zu Jesus nicht geleugnet. Sie haben eine Befreiung nicht angenommen, wie der Luther auch. Gesagt, hier stehe ich kann nicht anders. Und ich weiß um viele Mönche, die erweckt waren, auch in der katholischen Kirche aus dem 7. Jahrhundert, 9. Jahrhundert, könnte ich jetzt Geschichten erzählen, die haben gesagt, es steht geschrieben, ich kann nicht anders, und wurden dann in Kloster verbannt, damit sie nicht diese Botschaft nach draußen bringen. Das alles sind Menschen, die sich verbunden haben mit der Gabe des Glaubens von dem, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat. Ich bin sicher, dass jeder Christ von Gott mit einem Auftrag beseelt wird. Und er denkt das auch immer wieder, der Mensch, im Laufe seines Christseins. Aber die Dinge ergeben sich nicht von allein. Es braucht eine Initialkraft und dafür hat Gott so eine Gabe nachzureichen. Wäre doch schade, wenn man das nicht benutzt. Das ist eine Art Pipita mobile, würde der Physiker sagen. Das ist eine Kraft, die sich selbst erneuert. Im Kampf Kraft gewinnen. Also mein Auto, wenn ich Gas gebe, da wird der Tank immer leerer. Das ist meine Erfahrung. Aber in dem Moment, wo man also Kraft hergibt, geht was anderes weg. Und dann muss man in die Zapfsäule. Aber hier, das läuft im Menschen und die Leute wundern sich, wie man das alles schaffen kann. Es ist seine Gnade, die zur Verfügung steht. Ja, diese Leute ließen sogar mit der Gabe des Glaubens für Christus zu leben und auch mit Christus zu sterben, ließen ihr Leben hin. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch Schwert, gingen umher in Schafpelzen, Ziegenfällen, mangelleidend, bedrängt, geplagt. Doch Christus haben sie nie verleugnet. Was für eine Kraft des Glaubens in schwierigen Zeiten. Also wenn kein Projekt da ist, sondern nur schwierige Umstände, du brauchst die Gabe des Glaubens, dass du da wieder rauskommst. Nur so bleibst du fröhlich. Wenn wir unsere Fröhlichkeit nur an den guten Dingen, die sich um uns herum ereignen, ziehen, werden wir verwöhnte Christen. und so viel Gutes gibt es gar nicht. Ach Leute, guckt doch mal in die Medien rein. Ist doch schlimm, was wir jetzt hinter uns haben. Wir sind eigentlich schon im Dritten Weltkrieg drin. Richtig eskaliert ist er noch nicht, aber keiner von uns weiß, ob man nächstes Jahr in Deutschland noch leben kann, ob nicht alles atomar verseucht ist. Wissen das nicht. Aber jetzt ist noch Gnade, jetzt ist noch Zeit, jetzt können wir noch was bewegen. Jeden Menschen, den wir mitnehmen, sollten wir als wertvoll erachten, aus Bequemlichkeit und Unterlassungssünden herauszutreten und die Gnadengaben des Herrn zu suchen. Gestern habe ich um diese Uhrzeit aufgehört. Ich könnte jetzt über die Gnadengaben der Heilung was sagen, aber ich werde das morgen tun. Und dann beten wir morgen auch mit Kranken. Der Herr ist ja gnädig und wirkt immer wieder Neues. Gerade am letzten Wochenende sehr schön. Die Leute sind dann erstaunt, wenn sie plötzlich gesund geworden sind. Die wollen das nicht glauben. Ich sage, nicht zweifeln, glauben. Verlierst es wieder. Halleluja. Komm, wir stehen noch auf und beten zusammen. Herr Jesus Christus, du hast es so oft bezeugt, dass du uns mit Namen kennst, jeden persönlich, dass du uns von Herzen liebst und dass du wünschst, dass wir dir nah an deinem Herzen sind. Du kennst die Widerstände, die da sind in unserem Leben. Sei uns gnädig. Hilf uns heraus aus Distanz, wo wir zweifeln. Hilf uns heraus aus Zweifel. Du hast Gaben zu vergeben. Das Wort der Weisheit. Die Gabe vom Wort der Erkenntnis, von deiner Schrift, stabiler Christ zu werden. Andere stabil zu machen. Ohne Manipulation, ohne ständiges Wiederholen. Du bist ein wunderbarer Herr. Und wir brauchen solche Leute. Denkendorf braucht solche Leute, die dein Reich kommen lassen. Und wir möchten dich herzlich bitten, das, was du dem einen oder anderen hier aufs Herz gelegt hast und immer noch nicht ist, ab diesem Abend soll es losgehen. Denn du bist ein Gott, der die Kraft dafür zur Verfügung stellt. Du hast es bewiesen an so vielen Menschen in der heiligen Zeit, in der heiligen Schrift. In den 2000 Jahre Christentum immer wieder haben wir sie gesehen und bewundert, die sich bei dir Gnade geholt haben. So möchte ich dich doch bitten, dass du an diesem Abend bereit bist, auszuteilen. Schenk es doch, dass das verkündete Wort Glauben entfacht hat, dass etwas zu holen ist an diesem Abend von dir. Ist jemand hier, der sagt, Pastor, ich würde so gerne die Gabe vom Wort der Weisheit bekommen. Ich bin in einem Umfeld mit so vielen Problemen, wo ich oft ratlos bin, nicht weiter weiß. Ich müsste wirklich eine Gnade bekommen, Frieden zu stiften, Lösungen zu schaffen. Ich möchte hier vorne mit Menschen beten, die sich nach dieser Gabe ausstrecken. Und erinnert euch, ich sagte, hört gut zu und das, wo euer Herz brennt, wo ihr berührt seid und ein Verlangen bekommt, dem Volk, das hat Gott vorbereitet. Berufen, die Dinge zu tun, die Gott zuvor bereitet hat. So ist jemand hier, der da ein Verlangen nach hat, nach der Gabe vom Wort der Weisheit, kommt hier nach vorn, dann bete ich ein Gebet des Empfangens. Sieh mal, das ist einfach. Wir müssen keine langen Gebete sprechen, sagt Jesus. Der Vater im Himmel weiß, was wir brauchen. Aber wir sollten konkret sein. Und du kannst hier vorne stehen und sagen, Herr, du kennst mein Leben, kennst meine Missstände, die mich umgeben. Du siehst die Probleme, die oft ungelöst sind und Entzweiung schaffen. Ach, ich schaff's allein nicht. Komm einfach in Demut rein, weißt du, der Demütige bekommt Gnade. Sag ihm, ich, ich, ich schaff's nicht und ich will es auch nicht mehr schaffen. Und dann dreh dich innerlich um und sag, aber Herr, mit dir könnte ich es schaffen. Mit dir. So fleh ihn an und sag, gib mir doch die Gabe vom Wort der Weisheit. Gib mir doch die Gabe vom Wort der Weisheit. An diesem Abend, nicht irgendwann, an diesem Abend. Vater, ich heb meine Hände auf, um diese Menschen hier zu segnen. Wir sind mit ein und derselben Bitte vor dir, dass du durch die Gnade deines Sohnes Jesus Christus diese Menschen beschenkst mit der Gabe vom Wort der Weisheit. Und du teilst es jetzt aus und jeder, der Glauben hat, nimmt es mit nach Haus, gibt es nie wieder her und lernt, wie man diese Gabe entfacht. Ist ein gnädiger Gott. Und wenn du übereinstimmst mit mir, denn wenn zwei eins werden, dann ist es geschehen, dann der Vater hat gehört und wird gegenzeichnen, dann sag Amen. 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 Halleluja. Gelobt sei Gott. Wir suchen nicht Emotionen, wir haben eine Gabe gesucht, okay? Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ist jemand hier, der also oft Bibel auslegen muss, Wort verkünden muss und merkt, es müsste nachhaltiger sein, was ich da lehre. Es müsste eine Gnade bekommen. Das Wort der Erkenntnis muss auftauchen. Du hast hier unter der Verkündigung eine Sehnsucht bekommen, diese Gabe für dich zu erbitten. Ich werde für dich ein Gebet hier vorne sprechen. Zeig dich kurz und komm nach vorne und dann beten wir darum. Das ist gut, Brüder. Sagt in einem Herzensgebet Jesus eure Limits, eure Ohnmacht, eure Begrenzung. Beugt euch vor Jesus und sagt ihm, ohne dich kann ich doch nichts tun. Ich brauche mehr. Ich brauche etwas von dir. Und sag ihm, ich habe gehört, du verschenkst diese Gabe vom Wort der Erkenntnis. Und dann sagst du, ich melde mich, Herr, ich will die. Nichts sehnlicher als das, dass ich die Gnade bekomme, dein Wort so zu verkünden, dass andere Leute, die das hören, fest werden in dem Verkündeten. Und ich segne euch, Vater, im Namen Jesu, segne ich diese Männer. Lagere diese Gabe auf ihr Leben. Es soll ein Besitztum sein in ihrem Herzen. Und ihre Verkündigung soll eine neue Autorität bekommen. Und sie werden dich dafür preisen, denn das Gute kommt von dir. Sie werden dich verherrlichen, weil sie wissen, wie es ist ohne dich. Aber mit dir. Halleluja. Gelobt sei Gott. Sagt euer Amen. Amen. So, und dann gehen wir noch in die dritte. Hat irgendjemand ein Projekt schon länger auf dem Herzen? Und ist immer noch nicht geworden. Immer mehr als eine Gabe gibt es heute nicht. Nee, ihr müsst wieder. Wir nehmen. Nee, ich habe die Beobachtung gemacht, wenn man zu viel zugreift und nicht verinnerlicht, kommt man durcheinander. Die Gabe, die man gesucht hat, an die konzentriert man sich in der kommenden Zeit und kommenden Wochen, Monaten, Entschuldigung, dass ich da jetzt so Autorität nehmt, vor euch stehe. Aber ich will nur euer Bestes, dass ihr nicht durcheinander. Ist jemand hier, der noch auf diesen Aufruf gewartet hat für sich? Ja, Gott weiß, was ansteht. Du brauchst nichts erklären. Sag dem Herrn, Herr, mir fehlt der Schub. Ich brauche Unternehmerkräfte. Und sag ihm, um welches Projekt es geht, das auf deinem Herzen ist, was du gerne tun würdest für seine Ehre und zum Wohle der Mitmenschen. Und sag, Herr, gib mir Glauben für dieses Projekt. Gib mir Glauben für diese Aufgabe. Beschenke mich mit Unerschütterlichkeit. mit der Gnade auszuharren und mit der Kraft der Geduld das zu erreichen, was du mir aufs Herz gelegt hast. Vater, ich hebe meine Hände auf zu dir, von dem so viel Gutes kommt. Ich bete, dass deine Gabe auf sie fällt, ihr Besitztum wird und diese wunderbare Kraft der Zielorientierung in ihrem Herzen zu Hause ist. Und wenn es dann gelingt, sie werden zu 100% nur dich ehren und nichts selbst buchen. Herr, höre uns. Sagt Amen dazu. Amen dazu.